Wir sind das Dommuseum. Wir gehen in die Stadt rein. Wir wollen den Schritt auf die Münsteraner, Münsteranerinnen zumachen und möchten uns einfach noch ein Stück mehr öffnen. Ich finde, sie strahlt aus, dass seit tausend Jahren Menschen sich bemühen, diese Büste zu pflegen, zu überliefern, zu bewahren. Das berührt mich nochmal auf einer anderen Ebene als der rein ästhetische Wert. Wir wollten auch weg von diesem Vorstellung, da ist jetzt nur Gold. Wir sind mehr als das. Mhm. Und wir haben viele Objekte, mit denen wir auch auf Themen eingehen können, die heute debattiert werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr das? Man läuft durch die Innenstadt, sieht plötzlich ein neues Gebäude entstehen und fragt sich, was kommt denn da eigentlich rein? Genau das könnte euch gerade am Alten Steinweg in Münster passieren. Dort eröffnet am 26. August das neue Paulus-Museum. Ein Museum der katholischen Kirche. Da denken manche vielleicht zuerst an alte Kunst, an Goldschätze oder vielleicht auch an staubige Vitrinen. Aber stimmt dieses Bild überhaupt? Warum baut die Kirche heute ein neues Museum? Was gibt's dort zu entdecken? Und lohnt sich ein Besuch auch dann, wenn man mit Kirche eigentlich gar nicht so viel zu tun hat? Darüber spreche ich heute mit der Kunsthistorikerin Viktoria Aschoff. Sie begleitet als Referentin das neue Paulus-Museum und kennt nicht nur die Ausstellung, sondern auch die Geschichten hinter den Exponaten. Ich spreche jetzt mit ihr darüber, warum man im Paulus-Museum nicht nur Gold und Reliquien entdeckt, sondern auch überraschende Geschichten über Menschen und den Glauben. Hallo Frau Aschoff, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Ladermann, danke für die Einladung.
Noch einen Monat bis zur Eröffnung des Paulus-Museums. Wie viel Staub ist auf der Baustelle noch zu sehen? Oder stehen schon die Vitrinen? Sind die schon eingeräumt? Wie ist da der Stand der Dinge? Wissen Sie das?
Ja, natürlich. Wir sind auch oft auf der Baustelle. Ah, ja. Und es ist wie in jedem Ausstellungsprojekt. Am Ende ist noch viel zu tun, aber wir sind ganz gut im Zeitplan.
Ah, das ist schon mal sehr gut. Das ist auch nicht selbstverständlich bei solchen großen Projekten, ne?
Ja.
Ja, wunderbar. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich das Paulus-Museum? Vielleicht können Sie das mal mit ein paar kurzen Sätzen erklären.
Ja, die eine oder die andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass am Kreuzgang für lange Zeit die kleine Domkammer stand. Das war eine Präsentation unseres Domschatzes. Es war aber eine statische Sammlung, das heißt, da waren keine Sonderausstellungen. Hey. Und als jetzt aufgrund von baulichen Überlegungen klar wurde, dass wir die Domkammer nicht weiter nutzen können als musealen Ort, kam halt auch so die Grundsatzüberlegung, wollen wir denn so weitermachen mit so einer statischen Präsentation oder wollen wir die Option haben, mit Sonderausstellungen zu arbeiten, also verschiedene Themen aufzugreifen. Und da war dann ganz klar, das wird eine Aufgabe des neuen Museums sein, nämlich verschiedene Themen aufzugreifen und nicht diese Schausammlung zu haben, sondern wirklich verschiedene Facetten des Domschatzes zu beleuchten.
So eine Kombination dann.
Genau, also man wird einige Schätze wiederentdecken, man wird aber auch bisher nicht so im Fokus stehende Objekte neu entdecken können und wir werden auch mit Leihgaben arbeiten.
Vielleicht müssen wir das aber auch nochmal erklären, weil das Wort jetzt gerade viel Domschatz. Was ist eigentlich der Domschatz? Was umfasst der?
Der Domschatz ist natürlich in erster Linie nicht eine museale Sammlung. Sie ist jetzt museal geworden. Der Domschatz setzt sich, man kann fast sagen, aus dem Inventar des Doms zusammen, also vom Mittelalter bis jetzt. Es sind dabei Paramente, also Gewänder, dann sind dabei Reliquiare, es sind aber auch Skulpturen dabei, also Steinwerke, es sind Grafiken dabei. Es ist auch was Neueres dazugekommen, aber im Grunde ist es sozusagen, sind es Objekte, die ehemals im Dom Verwendung fanden, sei es in der Liturgie, sei es am Bau. Und jetzt, weil sie zu kostbar sind und auch zu empfindlich, nicht mehr genutzt werden können oder sie sind halt auch aus der Mode gekommen. Mhm. Und wir freuen uns jetzt, dass sie bei uns im Museum sind.
Die geben quasi so ein authentisches Zeugnis über die Geschichte des Doms und des Bistums, kann man das so sagen?
Absolut, ja. Absolut. Also die Objekte, die da sind, stehen wirklich in direkter Verbindung zu unserem Dom und unserer Geschichte.
Spannend. Sie haben gerade schon gesagt, also Domkammer, das ist wirklich vielleicht noch einigen ein Begriff, die wurde geschlossen aus, baulichen Gründen. Warum hat man sich denn entschieden, dann ganz neu zu bauen und nicht vielleicht die Domkammer zu sanieren oder was eben nötig gewesen wäre.
Die Domkammer ist 1981 eröffnet worden und da waren ganz andere Grundlagen für so eine museale Präsentation, als wir es heute haben. Also wir hatten in der Domkammer keinen richtigen Vermittlungsraum. Wir hatten sehr beschränkte Räumlichkeiten und da war so der Gedanke, ja, man kann auch überlegen, die Domkammer wieder zu ertüchtigen, aber schränken wir uns dadurch nicht zu sehr ein. Und es war auch gewollt, bewusst den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Also bewusst zu sagen, wir sind das Dommuseum, aber wir gehen in die Stadt rein. Wir wollen den Schritt auf die Münsteraner, Münsteranerinnen zumachen und ja, möchten uns einfach noch ein Stück mehr öffnen.
Das liegt auch daran, dass sich das ganze Thema Museum ein bisschen verändert hat oder der Umgang mit Museum, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube vor allem auch der Umgang mit christlicher Kunst oder mit religiöser Kunst. Domkammer, das ist ja auch so eine Kammer, da haben wir eine klare Vorstellung, was damit verbunden ist. Vermittelt eher so einen begrenzten.
Kammer ist schon was sehr Kleines.
Genau, was Kleines. Ich meine, eine Schatzkammer ist ja was Schönes, das ist positiv besetzt. Ja. Aber wir wollten auch weg von diesem Vorstellung, da ist jetzt nur Gold und nur Schmuck und nur ja wirklich die Schatzkunst. Wir wollten sagen, wir sind mehr als das. Mhm. Und wir haben viele Facetten, die interessant sind zu erzählen. Und wir haben viele Objekte, mit denen wir auch auf Themen eingehen können, die heute debattiert werden.
Und deshalb nicht mehr so die kleine Kammer am Dom, sondern wirklich jetzt, wir kommen gleich noch auf den Standort zu sprechen, an der Lambertikirche mitten in der Stadt, sichtbar in der Stadtgesellschaft.
Sozusagen. Genau, das ist der Gedanke.
Wir kommen gleich noch zur Ausstellung. Ich würde sagen, wir arbeiten uns ein bisschen von außen nach innen. Vielleicht können Sie mal beschreiben, also das neue Gebäude, ein Neubau mitten in der Stadt, das fällt natürlich auch auf. Wie sieht das so ein bisschen aus? Wie integriert sich das in die Fassaden?
Total harmonisch. Also man muss dazu auch sagen, wir sind ja selber nicht Bauherr, sondern wir sind, das heißt nur Mieter, wir sind Mieter auf zwei Etagen. Das heißt, auch da sind wir mitten integriert in das gesamte Gebäude. Wir sind nicht der Fremdkörper, der sich da jetzt in die Häuserzeile einfügt, sondern wir sind ganz harmonisch Teil eines Gebäudekomplexes, in dem dann auch noch andere Mieter vorhanden sind.
Und die Architektur, kann man da was zu sagen? Also was fällt da vielleicht auf?
Die Architektur fügt sich auch vollkommen harmonisch ein. Also der Architekt Jörg Preckel hat da wirklich wunderbar das Gebäude in die historische Struktur, wobei da in der Ecke ist ja gar nicht so viel historische Struktur. Ja. Wir haben da noch das Haus der Niederlande und es fügt sich einfach wunderbar ein. Also es ist auch optisch von außen schon ein Genuss. Ja, die Architektur ist wirklich ein Genuss.
So ein Giebelhaus.
Genau, ein Giebelhaus mit einer schönen Front und einem tollen Innenhof. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch.
Innenhof ist auch was sehr Besonderes. Dann.
Genau.
Ja. Warum, das habe ich mich noch gefragt, warum heißt es eigentlich nicht Dommuseum, sondern Paulusmuseum?
Ja, auch da nochmal ein bewusster Schritt weg von diesem, wir sind nur christliche Kunst. Wir sind christliche Kunst. Wir sind das Dommuseum. Aber wir wollten bewusst sagen, wir sind Teil des Paulus-Doms, sozusagen wir gehören dazu. Wir wollen die Leute auch neugierig machen. Was ist das Paulus? Also das Paulus-Museum könnte natürlich jetzt auch ein privates Museum sein oder von irgendeinem Kunstsammler, der einfach Paulus heißt. Aber nein, wir sind das Paulus-Museum, das zum Paulus-Dom gehört, das sich aber bewusst jetzt nicht als Haupttitel Dommuseum gegeben hat. Okay. Dommuseen gibt es viele, Paulus-Museum gibt es nur einmal.
Okay, ja, das ist was Schönes, was Spezifisches für Münster. Und Paulus ist natürlich ein Begriff, weil es eben den St. Paulus-Dom gibt, den Patron. Mhm. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Identifikationsfigur dann der
Absolut.
Heilige Paulus. Ne?
Absolut.
Wenn ich jetzt das Museum besuchen werde, was erwartet mich da? Laufe ich vorbei an Vitrinen, wie man sich das vielleicht erstmal so vorstellt? Oder wie sieht es aus?
Ja, also natürlich, unsere Objekte bringen es mit sich, dass wir die nicht einfach so zeigen können, sondern es sind ja wirklich empfindliche Objekte, die ein bestimmtes Klima benötigen, die eine bestimmte Feuchtigkeit benötigen. Also ja, die müssen zum Teil in die Vitrinen, auch aus Schutz, dass sie nicht angefasst werden. Aber wir haben auch Objekte, die außerhalb der Vitrinen gezeigt werden.
Und gibt es auch moderne Elemente, sag ich mal?
Absolut.
Was sind das für welche?
Wir haben jetzt bei uns in der jetzigen Ausstellung zum Beispiel ein Lichtkunstobjekt. Wir haben moderne Grafiken. Wir möchten auch wirklich immer den Bezug zur Gegenwartskunst ziehen. Das funktioniert nicht an jeder Stelle. Es darf ja auch nicht zu gewollt oder zu überladen aussehen. Aber wir haben da so einige Höhepunkte, die das nochmal in die Gegenwart beziehen.
Stichwort Multimedia. Ist sowas ein Thema in dem Konzept?
Absolut. Genau, wir haben auch eine digitale Ebene in der Ausstellung. Wir haben ein digitales Angebot in der Ausstellung, wo die Besuchenden sogar mitmachen können. Also die dürfen gerne Fotos noch zur Verfügung stellen für das Projekt. Also da hoffen wir, dass wir wir haben ja gar nicht so viel Fläche, dass wir aber das Beste aus der Fläche dann rauskitzeln.
Okay, da sind wir nochmal gespannt auf das Projekt, was dann so interaktiv ist quasi. Ja. Viele werden jetzt denken, Domschatz, das klingt so, haben Sie auch gerade schon gesagt, nach Gold, nach Reliquien, also nach Überresten von Heiligen oder Gegenstände, die mit denen in Verbindung stehen. Welches Objekt erzählt so die spannendste Geschichte?
Ich glaube, da werden Sie unser Team fragen, wird Ihnen jeder von uns was anderes erzählen. Bei mir ist es kein Geheimnis, dass ich absolut Fan unserer goldenen Paulusbüste bin, die unseren Patron zeigt, aber auch mit eins der ältesten Objekte unseres Domschatzes ist, die fast 1000 Jahre alt ist. Und die hat für mich einfach eine Ausstrahlung. Ich finde, sie strahlt aus, dass seit 1000 Jahren Menschen sich bemühen, diese Büste zu pflegen, zu überliefern, zu bewahren. Mhm. Und das ist einfach, das berührt mich nochmal auf einer anderen Ebene als der rein ästhetische Wert.
Das ist, glaube ich, auch das älteste Büstenreliquiar Europas, glaube ich, oder?
Genau, es ist das älteste Büstenreliquiar eines christlichen Heiligen. Mhm. Es gibt ältere, die haben sich aber leider nicht mehr erhalten. Mhm. Das heißt, also es ist wirklich das älteste Erhaltene. Ich glaube, vielen hier in der Region ist der sogenannte Barbarossa-Kopf aus Kappenberg ein Begriff. Kommt später. Oder die Karlsbüste in Aachen. Und da steht unser Büstenreliquiar ganz am Anfang.
Was sind noch weitere Highlights? Also welche Geschichten erzählt das Museum sonst noch über Gegenstände, über Menschen?
Ganz viel. Mhm. Also wir sind natürlich jetzt, wir haben eine thematische Ausstellung, aber wir arbeiten viel mit unseren eigenen Werken, zum Glück. Jedes Objekt ist von Menschen für Menschen geschaffen. Natürlich mit einem spirituellen Ebene auch dabei. Natürlich ist der bei den Reliquiaren hat jetzt nicht der klassische Künstler gedacht, oh, ich mache jetzt hier ein schönes Kunstwerk, sondern da war es natürlich ein anderer Hintergedanke. Aber man sieht, dass es Menschen gemacht haben und das ist das, was die Objekte auch so nahbar macht.
Vielleicht können wir noch mal ein, zwei Beispiele nennen. Also ich habe zum Beispiel auf der neuen Homepage gelesen, ein Kokosnussreliquiar. Das fand ich ja ganz, ganz besonders. Also Kokosnussreliquiar oder auch Spieltisch des Domkapitels. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ach so, unser Spieltisch, ja. Der ist nicht in der Ausstellung diesmal zu sehen. Okay. Aber das ist ein Spieltisch, also wie man es vielleicht auch kennt, wo so verschiedene Spielfelder eingraviert sind mit Holz, der Überlieferung nach von den Täufern genutzt wurde im Dom und dann, weil er noch erhalten war nach der Rückeroberung der Stadt, dann auch weiter genutzt wurde im Dom. Und eine Untersuchung des Holzes hat auch bestätigt, dass das Holz aus der Zeit stammt, also kurz vorher stammt. Also man kann nicht belegen, dass es nicht aus der Zeit kommt, was es natürlich spannend macht.
Ja, sehr. Ja.
Und zur Kokosnuss, ja, man fragt sich natürlich, was sucht die Kokosnuss jetzt bei uns im Domschatz?
Ja.
Es ist jetzt nicht so eine Kokosnuss, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, sondern die ist poliert. Das heißt, die hat also so eine glatte, glänzende, schwarze Oberfläche. Und da steckt der Gedanke hinter, die Kokosnuss kommt aus der Region, wo auch die Heiligen unterwegs waren. Und dann hat man sozusagen, indem man die Reliquien in eine Kokosnuss gepackt hat, auch gleichzeitig so ein bisschen für Legitimation gesorgt. So, also das kommt aus ganz fernen Ländern, genau wie die Überreste der Heiligen, die wir da drin verwahren. Aber da steckt auch noch ganz viel mehr dahinter. Der Kokosnuss wurden auch noch besondere Kräfte zugesprochen, was genau jetzt in Münster die Entscheidung dafür gegeben hat, eine Kokosnuss mit einzubauen. Können wir heute nicht nachvollziehen, aber es gibt verschiedene Thesen.
Ja.
Und das ist auch ein sehr altes Stück, das wir da haben.
Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, das kann man schon raushören. Wahrscheinlich ist es ein ganz, ganz langer Prozess gewesen, dieses Paulus-Museum ja nicht nur zu bauen, sondern auch das Konzept dahinter zu entwickeln. Ich vermute mal, es gab auch Höhen und Tiefen, also auch bei Ihnen dann in der Konzeption, in der Auseinandersetzung damit. War das so?
Genau, ich glaube, das gibt's in jedem Projekt und man muss ja auch einfach sagen, hier liefen jetzt zwei Prozesse parallel. Zum einen das Museum, das als solches entwickelt wird, wo grundsätzlich über die Räume entschieden werden muss, grundsätzlich über welche Klimawerte, welche Vitrinen werden benötigt und dann parallel dazu schon die Arbeit an der ersten Sonderausstellung, wo wir konzeptionell stärker gearbeitet haben. Das eine ist das organisatorische, räumliche und das andere ist die konzeptionelle Arbeit. Das war natürlich schon eine Herausforderung.
Ja, und irgendwann kommt dann der Moment wahrscheinlich jetzt auch so, wo man denkt so, jetzt wird das wirklich Realität. Ne? Jetzt kann man es auch sehen so immer mehr. Und das ist bestimmt schon ein schönes Gefühl, wenn man so lange damit sich auseinandergesetzt hat.
Absolut. Ja. Also vom Richtfest bis jetzt zuletzt, als das Gerüst vom Gebäude entfernt wurde, bis als jetzt verschiedene Meilensteine auch beim Bau erreicht worden sind. Das ist, ja, es wird immer greifbarer und immer realer, dass wir da ja jetzt bald einziehen mit unseren Objekten.
Mhm. Mich interessiert noch besonders, wer soll eigentlich kommen? Also ist das ein Museum für Katholikinnen und Katholiken? Ist das ein Museum für alle? Für wen ist das Paulusmuseum da?
Also wir wünschen uns natürlich, dass wir offen für alle sind.
Mhm.
Also dass das auch so ankommt, dass wir auch in unserer Außenwirkung jetzt nicht die doch recht komplexen Themen, die wir angehen, zu schwierig kommunizieren. Also natürlich, wir sind ein Museum, wo christliche Kunst zu sehen ist. Aber man muss kein Katholik sein, man muss kein bibelfester Katholik sein, um die Ausstellung zu verstehen und auch die Objekte zu verstehen. Ich glaube, selbst wenn man mit gar keiner Vorahnung da reingeht, man darf sich einfach überraschen lassen und auch von der Ästhetik und der, ja, und den einzelnen Geschichten ja begeistern lassen.
Also es ist wahrscheinlich auch für Touristen wie für Münsteraner, für Familien, Schulklassen, auch vielleicht für Skeptiker oder eben Interessierte, also für alle quasi.
Genau, das ist unser Wunsch.
Okay, jetzt versteht sich das Paulusmuseum nicht nur als Museum, sondern auch als, ich glaube, so offener Bildungs- und Kulturort. Heißt das, dass es auch ein Begleitprogramm gibt? Gibt es Führungen, gibt es Workshops? Was kann man dazu jetzt sagen?
Genau, wir werden, wie es üblich ist für ein Museum, auch ein museumspädagogisches Programm anbieten.
Mhm.
Man darf natürlich unser Museum auch besuchen, ohne dass man irgendwas bucht. Dann kommen Sie einfach vorbei, lassen Sie sich bezaubern. Und wenn Sie sagen, ach, ich möchte jetzt doch gerne Führung machen oder ich möchte doch nochmal einen Workshop machen, dann gibt es da Angebote.
Okay, auch für verschiedene Zielgruppen?
Ja, natürlich.
Ja. Nur wenige Tage nach der Eröffnung des Museums, Ende August, steht ja dann direkt der große NRW-Tag an, das Wochenende im Prinzip. Also das findet dieses Jahr eben in Münster statt und das Museum hat dafür ja eine super Lage mitten in der Stadt. Wird es da ein besonderes Angebot geben oder rechnen Sie damit, dass es ohnehin erstmal einfach was Neues ist und deswegen auch schon für Interesse sorgt?
Ich glaube, der letztere Punkt ist auf jeden Fall der ausschlaggebendere. Das ist ja direkt nach der Eröffnung.
Ja.
Das heißt, wir hoffen natürlich auf die Neugier dass, und auch die Vorfreude, die jetzt schon bei einigen sich aufbaut, dass die Besuchenden kommen.
Mhm.
Wir sind gar nicht so groß von den Räumlichkeiten. Das heißt, wir können gar nicht so viele Menschen auf einmal bei uns unterbringen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man lieber nicht kommen soll.
Mhm.
Am Ende geht das auf. Aber wir werden da auch ein offenes Angebot haben. Also da kann man dann auch spontan vorbeischauen.
Vielleicht noch so ein paar praktische Fragen. Was kostet denn der Eintritt?
Wir sind kostenfrei. Also man darf zu uns kommen und selbst wenn man nur sagt, ach, es regnet gerade ein bisschen, könnte ich denn machen, dann kommen Sie zu uns. Sie werden es nicht bereuen.
Toll, ja.
Ne? Also wir haben uns bewusst dazu entschieden, weil wir auch ein Museum für alle sein wollen, dass wir die Hemmschwelle so gering wie möglich machen. Also
okay.
Die Leute sollen kommen, ohne jetzt zu überlegen, ach, habe ich jetzt noch die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro. Kommen Sie zu uns rein, genießen Sie es.
Das ist schon was wirklich Tolles, muss ich sagen. Muss man vorher buchen, auch wenn es kostenlos ist? Also muss man irgendwo anklicken, ich möchte kommen?
Man muss keinen Timeslot reservieren, nein, man darf einfach kommen.
Kann ich die Ausstellung auch mit Kindern besuchen?
Genau, wir haben jetzt nicht eine spezifische Kinderebene in der ersten Sonderausstellung, aber grundsätzlich ist unsere Ausstellung auch für Kinder geeignet.
Stichwort Sonderausstellung, kann man schon sagen, was das Thema von dieser Sonderausstellung sein wird?
Unsere erste Sonderausstellung wird sich wenig überraschend mit dem heiligen Paulus beschäftigen.
Ja, schön. Dann kann man auch direkt etwas über den Namenspatron erfahren.
Genau, das ist der Gedanke.
Ist das Museum barrierefrei?
Das Museum ist barrierefrei. Wir sind auf zwei Etagen und es gibt einen Aufzug.
Okay.
Also man kommt auch mit dem Aufzug hoch.
Super, auch wieder für alle eben. Ne?
Auch für alle, genau.
Und wird es auch Führungen in anderen Sprachen geben? Weil auch das ist oft ja ein Thema.
Genau, also mein Kollege, der Mario Schröer, sitzt da gerade dran und es wird auf jeden Fall ein Angebot geben in verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben aber auch eine digitale Ebene, das heißt, man kann unsere Objektschilder auch digital abrufen und dann kann man natürlich mit dem Handy sich die Texte so groß und klein ziehen oder halt übersetzen lassen.
Ja.
Das heißt, da sind wir erstmal, wenn man digital unterwegs ist, ganz breit aufgestellt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die jetzt vielleicht so sagen, hat die Kirche nicht gerade ganz andere Probleme? Braucht ihr wirklich ein neues Museum? Was antworten Sie solchen ja, solchen skeptischen Fragen.
Wir glauben, dass es einfach einen ganz großen Mehrwert gibt, auch einfach nochmal zu zeigen, wie relevant auch christliche Themen noch heute sind und wie viele Antworten auch in der Religion zu finden sind.
Und gleichzeitig erleben wir gerade, dass Museen boomen, würde ich sagen. Warum, glauben Sie, suchen Menschen solche Orte?
Ja, das ist ganz interessant. In der Corona-Zeit, als auch die ganzen digitalen Angebote plötzlich möglich waren, man digital Führungen machen, da erinnere ich mich noch daran, dass es früher hieß, nein, wenn wir unsere Objekte digital zur Verfügung stellen, wenn plötzlich alle unsere Bilder haben, dann kommen die Leute gar nicht mehr, um sich die Originale anzugucken. Und ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Sei es jetzt moderne Kunst oder sei es jetzt mittelalterliche Kunst, sei es Archäologie, sei es die Stadtgeschichte. Das sind einfach noch Themen, die spannend erzählen können, ja, wer wir sind, die zu Fragen anregen, zu Debatten anregen. Also ich glaube, auch gerade in der modernen Kunst ist da so viel möglich. Und wir suchen, glaube ich, auch den Austausch mit uns selbst, mit der Gesellschaft. Und ich glaube, das kann ein Museum auch liefern.
Was kann denn ein Museum über den Glauben erzählen, was vielleicht ein Buch oder eine Website nicht kann? Also das Paulus-Museum hat ja auch eine sehr schöne neue Website. Aber was kann ein Museum über den Glauben erzählen, was eben andere Medien nicht können?
Ich glaube, das ist gerade bei uns, wie ich auch eingangs zu unserem Büstenreliquiar sagte, die haben einfach eine Ausstrahlung, die ein Buch nicht vermitteln kann, die auch ein Bild nicht vermitteln kann. Man sagt ja immer die Aura des Originals, aber das ist wirklich so. Man steht davor und ist einfach baff erstaunt, wenn man die Feinheiten sieht, wenn man da Details erkennen kann, wenn man, ach guck mal, da ist ja eine kleine Fledermaus, ach guck mal, da hat sich jemand verewigt, da ist eine Inschrift drauf, ach guck mal, hier auf dem Gewand trägt der Apostel eine kleine Brille, wie putzig. Also das sind so die Kleinigkeiten, die, glaube ich, man wirklich am Original erleben muss und wo man auch einfach Freude hat, solche Sachen selbst zu entdecken.
Und was hoffen Sie, dass Besucherinnen und Besucher beim Verlassen des Museums, wenn sie also das Paulus-Museum besucht haben, mit nach Hause nehmen?
Ach, dass sie erstmal glücklich nach Hause gehen, dass sie sagen, oder das heißt glücklich, sondern dass sie nach Hause gehen und sagen, ach, guck mal, das hatte ich gar nicht erwartet. Dass sie also auch positiv überrascht sind und sagen, ich komme wieder. Sei es jetzt in die jetzige Ausstellung nochmal oder in die kommende Ausstellung. Und dass wir ein Bild vermitteln, dass es sich lohnt, so ein Museum zu haben. Auch nochmal auf Ihre Frage eingehend. Ja, wir brauchen diese Museen, wir brauchen diese Orte des Austausches und diese Orte des kulturellen Erbes einfach.
Das war das perfekte Schlusswort, Frau Aschoff. Vielen Dank, dass Sie uns sozusagen ja exklusiv schon so einen Einblick gegeben haben in das Museum, das noch gar nicht eröffnet ist. Genau, die letzten Arbeiten, Vorbereitungen finden bestimmt noch statt. Sie haben aber jetzt schon dafür gesorgt, dass, glaube ich, so ein bisschen die Vorfreude bei uns steigen kann, dass wir das Museum besuchen können. Also dafür ganz vielen Dank und natürlich noch weiterhin viel Erfolg für ja, die letzten Vorbereitungen und Arbeiten, die noch anstehen. Das war Viktoria Aschoff vom Team des Paulus-Museums. Mich hat beim Zuhören vor allem eines beeindruckt. Hinter vielen der Objekte stecken Geschichten, die man ihnen auf den ersten Blick gar nicht ansieht. Und vielleicht ist auch genau das die Einladung des neuen Paulus-Museums. Neugierig zu werden, genauer hinzuschauen und sich überraschen zu lassen. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, selbst einmal durch das Museum zu gehen, dann könnt ihr das ganz bald tun. Am 26. August findet nämlich die Eröffnung statt. Und schon jetzt viel Freude beim Entdecken. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Kannst du glauben und empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich bin Ann-Christine Ladermann und wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und sind dann Ende September mit einer neuen Folge wieder da. Euch eine gute Zeit und bis dahin.